Wow, es ist so schön, wieder hier zu sein. Es fühlt sich an, wie nach langer Zeit endlich nach Hause zu kommen. Und Leute, ihr riecht alle so gut. Die Pfadfinder haben sich richtig Mühe gegeben, euch nur die schönen Erinnerungen vom Lager mitzugeben. In unserer Reihe Apostelgeschichte, Gemeinde geht weiter, hatten wir schon angefangen, uns mit Kapitel 16 zu beschäftigen. Und zwar unter der Überschrift Mission geht weiter, aber nicht zu weit. Und dann ging es weiter bis Vers 18 mit dem Thema, wie erkenne ich Gottes Willen? Wer da seinen Urlaub hatte, kann gern bei YouTube oder im Podcast nochmal nachschauen. Und heute mit leichter Überschneidung kommen wir zu dem Thema Christ sein Leben. Paulus und Team sind immer noch auf Missionsreise, Station Philippi. Und hier sehen wir, es lohnt sich, zum Gebetstreffen zu kommen. Aber der Reihe nach. Scheinbar gab es in Philippi keine Synagoge. Und das könnte daran gelegen haben, dass es nicht 10 jüdische Männer gab, die es braucht, um eine Synagoge zu gründen. Und das ist gut nachvollziehbar oder nicht unwahrscheinlich, denn diese Stadt Philippi war eine römische Kolonie. Und Kolonie heißt, da haben sich römische Soldaten nach ihrem Dienst in der Armee, als sie irgendwann pensioniert wurden, dort angesiedelt. Also es war eine sehr heidnische, sehr römische Stadt. Und trotzdem, übrigens interessant, wir Pfadfinder kommen gerade vom Römerlager zurück. Also Leute, es ist noch nicht vorbei. Wir sind hier in einer sehr römischen Stadt. Und das mit Paulus. Und trotzdem macht sich Paulus auf den Weg. Und als er in dieser römischen Stadt ist, schaut er, sind hier Juden, sind hier Leute aus Gottes Volk, denen ich zuerst die gute Nachricht vom Messias, von Jesus Christus, weitersagen kann. Das war sein Herzschlag, das war ihm wichtig. Und tatsächlich, er findet einen Ort, wo sich möglicherweise Juden zum Beten treffen könnten. Also geht er da am Sabbat hin und wartet auf diese Menschen. Und dort trifft er dann eine Gruppe von Frauen. Details werden uns leider nur von einer Frau genannt, von der Lydia. Die war Purpurhändlerin. Purpur, das war der Stoff, den Könige getragen haben. Das war richtig wertvoll. Das und der Fakt, dass sich später die Gemeinde in ihrem Haus traf, also wahrscheinlich sie ein großes Haus hatte, lassen uns darauf schließen, dass sie eine reiche Frau war. Aber was Lydia vor allem auszeichnet, ist nicht ihr Reichtum. Es ist nicht, dass sie in Purpur gekleidet war und alle sie beneidet haben, wie gut sie aussah, sondern was sie auszeichnet, ist ihr Glaube an Gott, ist ihr Herzschlag, ihr Glaube an den Gott Israels. Und sie weiß schon einiges von diesem Gott. Und sie bemüht sich, in ihrem Glauben zu leben. Aber damit nicht genug. Lydia hört Paulus aufmerksam zu und sie lässt zu, dass Gottes Botschaft ihr Herz anrührt, dass sie noch mehr aufnehmen kann von Gott. Und das ist gut, sich bewusst zu machen. Beziehungsweise wörtlich steht hier oder genauer steht hier, dass Gott ihr das Herz öffnet. Und das finde ich gut, sich bewusst zu machen. Es sind nicht letztlich wir, sondern es ist Gott. Er wirkt. Sein Wort ist lebendig und er wirkt. Deshalb macht euch auf was gefasst, wenn ihr Gottes Wort lest oder hört, dass Gott wirkt und das ist gut. Und so kommt es gar nicht zuerst auf uns an, dass wir uns irgendwie anstrengen, abkrampfen müssen. Nein, Gott wirkt. Wir müssen nicht erst irgendwas leisten. Gott öffnet das Herz von Lydia. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Lydia sich öffnet. Sie ist bereit, dazuzulernen und sie ist bereit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen, zu leben. Und so geht sie selbstverständlich zum Gebetstreffen. Und jetzt wird die Reihenfolge hier in der Basisbibel nicht so ganz klar. Vielleicht ist es in eurer Übersetzung besser, gut, dass ihr alle eure Bibeln dabei habt. Erstens hört sie, was Paulus sagt, und zweitens, dann öffnet Gott ihr das Herz. Und das befähigt sie, dann noch viel besser zuzuhören, noch mehr mit offenem Herzen dabei zu sein. Lydia wird also vom Evangelium, von dieser guten, wunderbaren Nachricht von Jesus Christus erreicht. Ihr Herz wird dafür erreicht und sie kommt zum persönlichen Glauben an Jesus. Das heißt, sie wird Christin. Christ. Und was passiert als nächstes? In Vers 15 lässt sie sich taufen. Das heißt, Christ sein Leben. Ich glaube, ich lebe meinen Glauben. Ich lasse mich taufen. Und offensichtlich hat auch Lydias Hausgemeinschaft geglaubt. Also wenn in euren Übersetzungen steht, das Haus wurde getauft, dann heißt es nicht, dass das Haus besprenkelt oder unter Wasser gesetzt wurde, sondern das steht für die Hausgemeinschaft, wie das hier die Basisbibel schon überträgt. Also Lydia und ihr Haus, ihre Hausgemeinschaft. Und was passiert als nächstes eben? Sie lässt sich taufen und ich finde es gut, dass es nicht nur für Lydia selbstverständlich war, zum Gebetstreffen zu gehen, sondern auch Paulus war mit am Start. Dadurch konnte Lydia dann Neues mitnehmen, dort lernen. Und am Ende von Vers 15 sehen wir dann, Lydia zeigt Gastfreundschaft. Sie will die ganze Gruppe von Christen bei sich aufnehmen. Sie will sie beherbergen, will sie versorgen. Sie will, dass allen klar ist, ihr Glaube ist echt. Das sind nicht nur Worte, ich lebe das. Man könnte sagen, offenes Herz, offenes Haus. Vielleicht auch für uns eine Herausforderung. Und nach dieser reichen Geschäftsfrau in unserem Abschnitt kommt dann noch eine zweite Person, wieder eine Frau. Eine arme Frau, denn sie ist im doppelten Sinne versklavt, unterdrückt, wird missbraucht. Erstmal ist sie unter einer dämonischen Versklavung und dann zweitens von Menschen, die sie zwingen, etwas zu arbeiten, wovon diese Männer wahrscheinlich einen Haufen Geld verdienen. Und interessanterweise folgt diese arme Frau dem Missionsteam. Sie läuft denen hinterher. Und ob es dann jetzt der Wahrsagegeist war oder sie einfach nur gut zugehört hat, das steht nicht im Abschnitt, aber sie ruft hinter Paulus und dem Team her, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg zur Rettung. Sie sagt also komplett die Wahrheit. Und das geht tagelang so. Und zwar bis Vers 18. So lange ging das, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Jetzt habe ich überlegt, was war eigentlich das Problem für Paulus? Diese Frau hat doch die Wahrheit gesagt. Und sie hat nicht die Wahrheit gesagt, dass die heute nicht geduscht haben oder sonst irgendwas, sondern sie hat positive Wahrheit über die gesagt, was übereinstimmt mit der Botschaft, die sie gebracht haben. Also wieso hat Paulus hier ein Problem damit? Ja, vielleicht hat es Paulus genervt, dass sie immer nur dasselbe sagt, wie so eine kaputte Schallplatte. Oder für die Jüngeren unter euch ein Lied in Dauerschleife. Also das könnte das eine sein. Vielleicht war er nur genervt. Oder er hat Mitleid. Hat Mitleid mit dieser Frau. Er hat gesehen, wie sie versklavt ist, wie sie etwas tut, weil sie ausgenutzt wird, was ihr selbst nicht gut tut. Vielleicht hat er auch gemerkt, die folgt uns tagelang und sie tut so, als wäre sie Teil des Teams. Irgendwann könnte sie umdrehen und andere, die auch denen nachfolgen, sagen, warte mal, bei denen stimmt was nicht, jetzt folgt mir. Könnte auch eine mögliche Gefahr sein. Und diese Gefahr ist durchaus real, denn sie hatte ja diese übernatürliche Gabe, Dinge vorherzusagen, auszusprechen, was andere nicht wussten oder konnten. Und damit konnte sie schon Menschen in ihren Bann ziehen, wie wir ja auch sehen. Was es auch immer war, oder vielleicht eine Kombination aus diesen Lösungen, Möglichkeiten, wir lesen es nicht im Text und es ist nicht die Zeit für Spekulatius, also lassen wir die Spekulationen. Jedenfalls, Paulus befreit diese Frau im Namen von Jesus. Und das finde ich klasse. Er befreit eine gefangene, eine gebundene Frau. Und er sagt nicht, du nervst mit dem ständigen Nachplappern, sondern er befreit sie einfach. Er tut das, was sie braucht. Er sieht ihre Situation. Er geht darauf ein. Er hilft ihr. Wow, das ist auch Christsein. Und ich finde, was Paulus hier macht, das zeigt uns noch eine sehr wichtige, eine sehr grundsätzliche und sehr aktuelle Sache. Und zwar, Christsein gewichtet geistliche Sachen schwerer als soziale Sachen. Christsein gewichtet Geistliches mehr als soziale Sachen. Und ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Das sehen wir immer wieder in der Apostelgeschichte. Hier sehen wir, dass Paulus die Frau von der geistlichen Versklavung befreit. Aber er kümmert sich nicht darum, dass sie von ihren menschlichen Besitzern befreit wird. Zumindest wird uns das nicht berichtet. Und christliche Gemeinde hat zuerst, nicht ausschließlich, aber zuerst einen geistlichen Auftrag. Und das ist sehr wichtig, weil sehr viele Kirchen und Gemeinden diesen Auftrag runtergeschraubt haben und nur noch das Soziale sehen. Da wird keinem mehr die gute Nachricht von Jesus weitergesagt. Aber hier sehen wir, Leute kamen dazu, oder auch in diesen Kirchen und Gemeinden, oft war das früher so, Leute kamen dazu, kamen zum Glauben, haben die gute Nachricht von Jesus angenommen und gleichzeitig wurde diakonisch, wurde sozial geholfen. Und auf einmal wurde der Schwerpunkt verlagert. Mission wurde auf einmal nur noch Politik, soziale Gerechtigkeit, Nothilfe und das ist alles gut. Wichtige Sachen, keine Frage. Aber das Zentrum, die Identität, der Auftrag von Gemeinde ist zuerst die geistliche Botschaft. Die Versöhnung von Gott und Mensch, die dann die Voraussetzung ist. Das ist auch eine Versöhnung zwischen Mensch und Mensch. Mensch und dem Rest der Welt, der Schöpfung geben kann. Letzten Sonntag habe ich das auf dem Pfadfinderlager auch für unsere Pfadi-Arbeit erklärt. Das Geistliche ist das Grundlegende, ist die Basis. Dann wird christliche Pfadfinderschaft zur christlichen Pfadfinderschaft. Und daraus kommt dann, dass auch soziale Dinge sich grundlegend verändern, aus dem Geistlichen. Wir sehen das auf der ganzen Welt, in allen möglichen Entwicklungsländern. Die Krankenhäuser, die es dort gibt, die Geschichte haben, die Historie haben, die sind fast alle von christlichen Missionaren gegründet worden, in muslimischen Ländern, in buddhistischen Ländern. Wer hat das Gesundheitssystem dort aufgebaut letztlich? Es waren christliche Missionare. Das war die Folge, die Frucht. Okay, und so ist das Soziale wichtig, aber das Geistliche eben der erste Auftrag. Und Paulus ist in einem sozial auch nicht besseren Umfeld als wir heute. Also es scheint nicht seine Priorität, politisch aktiv zu werden. Er kämpft nicht schwerpunktmäßig gegen das Konzept Sklaverei, was im Römischen Reich ja ganz selbstverständlich war. Im Buch Philemon sehen wir sogar, dass Paulus einen entlaufenen Sklaven zu seinem Herrn zurückschickt, weil er sagt, das ist nicht nach dem Gesetz, das ist nicht richtig, einfach wegzulaufen. Warum? Es war falsch. Und er ermahnt sogar alle christlichen Sklaven, ihren Herren treu zu dienen. Wow, ist für uns manchmal heute herausfordernd. Das bewusst zur Ehre Gottes zu machen, ermahnt sie Paulus. Und das sollten wir uns bewusst machen, wenn wir merken, wenn Gemeinde Schräglage bekommt und äußere Dinge von Menschen zuerst am allerwichtigsten sieht, vor allem angeht und weniger das Geistliche. Paulus kommt es also zuerst auf das geistliche Leben an. Und wie gesagt, hat das dann auch Wirkung auf das Soziale. Also Christ sein Leben heißt die geistliche Priorität zuerst. Und die Folge daraus ist dann auch das Soziale. Okay. Oft genug wiederholt. Nächster Punkt. Paulus befreit diese Frau von dem bösen Geist. Und er tut, was er tut. Das klingt ganz einfach. Er spricht ganz einfach und der Geist ist weg. Wie kann das so einfach gehen? Diese feindliche, diese übernatürliche Macht, die ist doch stärker als Menschen. Ja, ist so. Deswegen konnte diese Macht Menschen in Besitz nehmen, Menschen kontrollieren. Und wir sehen das an ganz vielen Stellen im Neuen Testament. Aber wie konnte Paulus, der doch auch nur ein Mensch war, diesen Geist einfach wegschicken? Ihr wisst selbst die Antwort. Die Frage ist so einfach, dass man sich überlegt, wieso stellt man sie überhaupt? Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich das bewusst zu machen, wenn wir Christ sein leben wollen. Es reicht nicht nur zu wissen, dass es einen Gott im Himmel gibt. Es reicht nicht nur für wahr zu halten, was Jesus sagt. Es reicht nicht, dass er uns die Autorität gegeben hat, in seinem Namen zu reden und zu handeln. Wir dürfen es auch tun. Wir dürfen es tun, indem wir, wie wir reden, indem wie wir leben, aus Gottes Autorität leben. Und leider haben Christen zum Teil zu Recht den Ruf, dass sie viel reden, aber wenig das auch leben. Und was da am Ende bei rauskommt, das werden wir später noch in Kapitel 19, nicht mehr heute, noch sehen. Wo 7 Brüder auch versuchen, im Namen von Jesus einen Dämon aus oder Dämonen auszutreiben. Nur schon mal so viel, es wird richtig peinlich und schmerzhaft. Also Christsein leben. Also im Namen von Jesus in seinem Auftrag unterwegs sein. Darum geht es. Und wenn es sein muss, auch seine Autorität in Anspruch nehmen, ganz praktisch. Und auf jeden Fall Jesus nicht nur auf den Lippen tragen, sondern auch im Herzen. Das ist Christ sein Leben. Dass sich unser ganzes Leben um ihn dreht, um Jesus Christus dreht. Okay, wir haben jetzt diese arme Frau gesehen. Sie ist befreit von diesem Dämon. Aber wie es ihr geht, das interessiert ihre Besitzer überhaupt gar nicht. Die merken nur, unser Goldesel spuckt nicht mehr und finden das gar nicht lustig. Und deswegen schleppen sie Paulus und Silas vor die Stadttore und sagen, diese Leute, die stiften Unruhe in der Stadt. Wer stiftet tatsächlich Unruhe in der Stadt? Die beiden haben nur eine gebundene Frau befreit. Und die machen hier einen Aufstand und bringen Gewalt ins Spiel. Sie verwirren die Stadt aus meiner Sicht. Und sie hetzen das Volk gegen diese Leute auf, gegen diese Christen. Sie lassen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen, Vers 22, dann mit vielen Stockschlägen schlagen und unschuldig ins Gefängnis werfen, Vers 23. Okay, Christ sein Leben heißt also nicht immer easy peasy, chill, sofa relax oder so. Sondern, ja, heißt nicht immer, dass wir gerecht behandelt werden, dass wir entspannt leben können. Offensichtlich nicht. Aber schauen wir, wie es weitergeht und wie Paulus und Silas dann damit umgehen. Da wird es nochmal richtig spannend. Aber erstmal geht es in das letzte Loch, Vers 23. Nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. Das war nicht schön, so ein starrer Holzblock mit so Kerbungen drin und dann die andere Seite draufgenagelt oder schraubt oder keine Ahnung. Und da weißt du nicht, wie du dich auf die andere Seite drehen kannst, dass du besser schlafen kannst. Wobei, ob du auf der Seite, auf die du geschlagen wurdest, überhaupt liegen willst, ist die Frage. Oder ob du überhaupt in so einer Zelle liegen willst, wo es kein WC gab. Mehr muss ich mir vielleicht nicht noch erwähnen. Ob du dich da hinlegen willst. Also keine schöne Situation. Und jetzt kommt der genauso überraschende wie bekannte Vers 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Wow. Um Mitternacht beten. Mitternacht? Wieso um Mitternacht? Ich würde so gern wissen, was haben Paulus und Silas vor Mitternacht gemacht? Die wurden doch nicht erst in Mitternacht ins Gefängnis geworfen. Ja, es könnte sein, sie haben sich erst mal ausgeruht von den Schlägen oder haben Tagebuch geschrieben, liebes Tagebuch, nach einem gemütlichen Frühstück mit meinem Freund Silas habe ich, naja, oder vielleicht haben sie eine Teambesprechung gehalten, vielleicht haben sie im Stillen gebetet, die auswendig erlernten Bibelverse aufgesagt, oder sie haben erstmal gejammert und geweint. Auch hierzu können wir leider nur spekulieren. Lassen wir das. Lukas hat es uns nicht aufgeschrieben, weil es für uns gar nicht so wichtig ist, was die vorher gemacht haben. Und ich finde es auch gut und es ist auch nicht so wichtig, wie lange sie gebraucht haben, bis sie mit Lobpreis angefangen haben. Mir nimmt das den Druck raus, dass ich in einer schwierigen Situation nicht sofort zum Halleluja-Schreier werden muss, sondern es ist okay, wenn ich erstmal Zeit brauche, mich erstmal sortieren muss, mich erinnern muss, warte mal, ich bin doch gar nicht allein, Gott ist doch mit mir hier im Gefängnis und er leidet auch an den Schmerzen, die ich habe. Genauso wie ich, mindestens. Also, ich finde es gut, weil das keinen Druck macht. Und ich finde es auch gut, eben, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, Lieder zu singen. Mal ehrlich, wer wäre auf die Idee gekommen, wenn wir nicht von der Bibel auf die Idee gebracht worden wären? Und mindestens genauso gut, wie es dann weitergeht. Aber vorher lass uns mal diesen Moment noch ein kleines bisschen feiern. Obwohl die beiden unverdient im Gefängnis sitzen. Obwohl sie unverdient geschlagen wurden. Und singen sie zu Gott um Mitternacht. Und Mitternacht ist ja nicht nur die dunkelste Stunde der Nacht. Mitternacht ist ja auch der Zeitpunkt, wo alle Leute, die im Dunkeln Angst haben, Angst haben. Gerade speziell an Mitternacht, oder? Aber diese Männer, die singen um Mitternacht. Und vielleicht fühlst du dich auch gerade so, als wäre es Mitternacht in deinem Leben. Es ist dunkel. Du siehst nicht, du siehst kein Licht. Keine Hoffnung. Vielleicht hast du Schmerzen, Sorgen oder Zweifel. Mitternacht. Es ist kein Licht zu sehen. Worum lässt du dann deine Gedanken kreisen? Worum lasse ich meine Gedanken kreisen? Und wovon lasse ich meinen Mund sprechen oder sogar singen? Paulus hätte ja auch sagen können, okay, ich wechsle lieber wieder die Seiten, ich gehe lieber wieder auf die Seite der Leute, die andere einsperren, als hier selber unschuldig eingesperrt zu werden. Aber nein, Paulus hatte den wahren Schatz, die wahre Freiheit ergriffen. Und das ermutigt mich, Gott kann auch mich und mein Herz so verändern, dass ich auch in schwierigen Zeiten, auch in Mitternacht, nicht verzweifeln muss, sondern auf die Idee komme, Gott zu loben. Und dann kommt dieses Erdbeben, dieses komische Erdbeben. Ich weiß nicht, wie man das auf der Richterskala berechnet, wenn die Gefangenen, die Ketten von allen Gefangenen aufbrechen, aber die Mauern nicht einstürzen. Ist auch nicht so wichtig. Wir sehen aber ganz klar, hier ist Gott am Wirken. Das ist kein natürliches, normales Erdbeben. Und ich glaube, das passiert, wenn wir Gott loben, wenn wir Lobpreis machen. Dann ist Gott da, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, heißt es. Da wirkt Gott, er handelt. Und es ist nicht immer so krass, dass irgendwelche Ketten aufspringen, aber Gott ist da und er handelt auf die Weise, wie es gerade in dem Moment richtig ist. Und Bibelkennern fällt dazu vielleicht jetzt 1. Thessalonicher 5,18 ein. Seid dankbar in allen Dingen. Puh, super Vers. Haben wir schon oft gehört. Ja, wie soll denn das bitte schön gehen? Soll ich jetzt Gott für alles danken, auch für das Schlechte? Lassen wir uns genau in die Bibel reinschauen. Da heißt es nicht, wir sollen Gott für alles danken, sondern in allem. Paulus und Silas haben wahrscheinlich nicht für ihre Schmerzen gedankt. Nicht für den Holzblock, der sie eingespannt hat. Wahrscheinlich nicht dafür, dass sie im Gefängnis sitzen. Aber vielleicht haben sie dafür gedankt, dass sie nicht alleine da sind, sondern noch den Freund mit an der Seite hatten. Vielleicht haben sie dafür gedankt, dass sie diese vielen Stockschläge überhaupt überlebt haben. Oder sie haben dafür gedankt, dass sie immer noch klar denken können. Alles nicht selbstverständlich. Und vor allem, dass sie in dieser schwierigen Situation ihren Glauben nicht an den Nagel gehängt haben. So viel Grund zum Danken in dieser Situation, in diesem Gefängnis. Christ sein Leben heißt Gott loben, Gott danken in allem. Und das ist ein Prozess. Das ist auch das Ziel. Gott loben, zu Gott singen, ihn preisen in allem. Und das hat auch noch einen schönen Nebeneffekt, dass sie das machen. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Was für einen Effekt das bei den Gefangenen hatte, den Mitgefangenen, das können wir nur erahnen. Aber als später die Gefängnistüren offen stehen, nachdem alle Ketten weggefallen sind und die Gefangenen nicht weglaufen, das könnte mit diesem Effekt zusammenhängen. Dass sie sagen, Mensch, dieser Paulus und Silas, die sind noch hier, vielleicht gibt es da noch mehr zu erleben, was noch wichtiger ist, als jetzt hier die Sause zu machen. Vielleicht merken sie, dass diese Freude und Freiheit, die Paulus und Silas haben, mehr wert ist, als jetzt schnell nach Hause zu laufen. Diese Freude und Freiheit ist größer als alles, was sie bisher erlebt haben. Und größer als alles, was man in der Welt ohne Gott je erleben könnte. Es bewegt sie, irgendwie muss es sie bewegen. Aber schauen wir weiter, Vers 26. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Wäre auch logisch. Wer ein bisschen die römische Justiz kennt, der weiß auch, dass es für den Gefängniswärter keine gute Sache ist, einzuschlafen, in der Zeit die Gefangenen weggehen zu lassen, weil die Strafen, die für seine Gefangenen galten, die er hat entfliehen lassen, die musste er dann tragen, für alle Gefangenen. Also kann man es verstehen, dass er auf den Gedanken kommt, da ist ein kurzer Prozess entspannter. Weiter, Vers 28. Aber Paulus schrie laut, tu dir das nicht an! Wir sind alle noch hier. Wow. Mensch, Paulus, jetzt hast du doch eine echte Chance verpasst. Dieser Typ, der hat dich doch total mies behandelt. Jetzt hättest du doch genüsslich zuschauen können, wie er sein Schwert nimmt und... Nein. Das ist nicht der Herzschlag von Paulus. Das ist nicht sein Charakter, nicht sein Wesen. Nicht mehr. Paulus wurde so krass von Gott verändert. Paulus sieht jetzt jedes Leben als extrem wertvoll an. So eine Liebe zu diesem Typen ist doch krass. Jeder Mensch hat in seinen Augen das Recht, von Jesus Christus zu hören, das Angebot vom Leben zu bekommen. Keiner muss in der Dunkelheit stecken bleiben und verloren gehen. Wow, egal wie schlecht er ist. Das macht uns doch auch Mut, oder? Vers 29. Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Stark. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was für eine Frage, was muss ich tun? Oberflächlich könnte man zurückfragen, ja, von was willst du denn überhaupt gerettet werden? Du bist doch frei. Du hast einen guten Job, gut bezahlt. Es sind alle Gefangenen noch da. Also, von was willst du gerettet werden? Du hast nichts verloren. Aber der gestandene Mann merkt, es ist nicht so, dass ich etwas verloren habe. Es ist so, dass ich verloren bin. Das hat er gemerkt. Und als ich über diese Erkenntnis nachgedacht habe, habe ich gedacht, wie schwer fällt es heute oft Leuten zu erkennen, dass sie verloren sind. Wir haben noch nichts verloren, wir haben doch alles. Unsere Gesellschaft, wir kommen gar nicht auf die Idee, verloren zu sein. Aber bevor wir uns jetzt im Selbstmitleid suhlen, was für eine schlimme Zeit wir haben, war es damals besser? Dieser Mann hat auch einiges gebraucht, um das zu checken. Und als Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und singen, da lesen wir von dem Wärter nichts, der das ja auch mitbekommen haben muss. Das hat scheinbar nichts in seinem Herzen bewegt. Und dann dieses Erdbeben. Die Mauern fallen nicht ein, aber es wackelt übelst, die Gefangenen, alle Ketten auf und sie sind noch da. Hä? Da könnte man ja mal anfangen nachzudenken, sein Herz zu öffnen. Aber selbst dieses Erdbeben bewegt ihn eher dazu, sein Leben hinwerfen zu wollen, als nach dem Leben zu suchen. Erst dann, als Paulus und Silas ihn persönlich ansprechen, als Paulus ihm sagt, tu dir das nicht an, als er merkt, da ist jemand, der interessiert sich für mein Leben, dem ist mein Leben etwas wert, obwohl ich so fies zu ihm war. Wow, er ist da. An dieser Stelle ist sein Herz bereit, sich zu öffnen. Fängt er an zu fragen und zu merken, ich bin verloren. Kann man da was machen? Und wenn ja, was kann man machen? Mich hat das ermutigt. Dass er gemerkt hat, ich bin verloren, ich brauche einen Retter. Und dann bittet er um Licht. Ihm ist schon ein Licht gegangen, aber trotzdem, er braucht noch ein Licht, weil eben erst die erste Funzel angegangen ist. Wir können immer noch mehr Licht haben. Aber ich denke, der absolut entscheidende Kronleuchter ist, dass er merkt, ich bin verloren und ich brauche einen Retter. Und liebe Leute, das ermutigt mich in unserer Zeit, wo Leute sich schwer damit zu tun, zu sehen, dass sie verloren sind. Gott kann auch dem finstersten Gesellen ein Licht aufgehen lassen. Und so oft braucht es viele kleine Schritte, bis Menschen merken, ich bin verloren. Ich brauche einen Retter. Viel Geduld, viele Gebete. Und was jetzt kommt, das ist für Paulus und Silas und für jeden Christen das kleine Einmaleins. Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Könnt ihr noch das kleine Einmaleins? 3x3? Okay, egal. Dieses Einmaleins hier ist wichtig, Freunde. Das wollen wir nicht vergessen. Du musst nicht irgendwas tun, um wieder gut zu machen vor Gott. Du musst vor Gott nichts beweisen. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Das sind die Basics. Ohne die geht gar nichts. Und wir wissen, dass der Glaube an Jesus mehr ist, als nur für richtig halten, was er gesagt hat. Es heißt, ihm das ganze Leben anzuvertrauen, unter seine Führung zu stellen. Nicht umsonst steht hier Herr Jesus. Und dieses Wort Kyrios im Griechischen, Herr, das heißt mehr als Herr Quiring, Herr sowieso. Das heißt mehr als König. Thomas benutzt dieses Wort bei seiner Erkenntnis nach dem großen Zweifeln. Und wo er Jesus erkennt, sagt er, mein Herr und mein Gott. Christsein heißt, ein Christ ist sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Jesus ist der Herr. Und eine Frage für die unter uns, die schon seit Jahrzehnten an Jesus glauben wie ich, Klammer auf, dann wisst ihr, dass ihr richtig alt seid. Wenn ihr so wie ich seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs seid, dann könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass früher ganz selbstverständlich vom Herrn Jesus die Rede war. Lasst uns den Herrn Jesus bitten. Der Herr Jesus macht, der Herr Jesus hat. Und ich glaube es nicht zufällig, dass in vielen christlichen Kreisen dieses kleine Wörtchen Herr unter den Tisch gefallen ist. Da ist Jesus dann vor allem noch der Kumpel, der Buddy, der Best Friend. Und ja, Jesus ist mein Freund. Gott ist mein liebender Vater. Der Heilige Geist ist mein Tröster. Gott ist mein Versorger. Und wer das nicht sieht, der hat Christsein nicht verstanden und nicht im Herzen erlebt. Aber das ist auch nicht alles. Christsein ist mehr als das. Christsein heißt auch, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Also Christsein, Leben heißt Jesus den Herrn, den Boss in meinem Leben sein lassen. Und wir sehen hier, Menschen kommen zu diesem Glauben. Menschen kommen ja sehr unterschiedlich zum Glauben. Mancher denkt, Mensch, Hätte ich nur so eine krasse Geschichte wie dieser Hassan Yusuf, der ehemalige Hamas-Terrorist, der zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat? Ja, das ist eine krasse Geschichte. Meine Geschichte ist irgendwie langweilig, das bewegt nichts, das bewegt niemanden. Aber nein, ich glaube, das ist kein Zufall, dass Lukas uns hier zwei Geschichten nacheinander erzählt. Erst den von dieser Frau, die jetzt kein so besonders krasses Leben zu haben schien, die schon vorher irgendwie geglaubt hat, nicht erst in der Drogenszene unterwegs war. Und Gott ist in ihr Leben reingekommen, richtig groß. Und dann die Geschichte von diesem brutalen Gefängniswärter. Und es muss nicht immer ein Erdbeben geben. Bei Lydia war es nicht so spektakulär. Aber in beiden Situationen sehen wir, sie kommen zum persönlichen Glauben, zum echten Glauben an Jesus. Und durch ihren Glauben bewegt sich was. In ihnen und nach außen. Das ermutigt mich. Nochmal Vers 31. Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Sie hätten ja alles Mögliche sagen können. Ich meine, dieser Gefängniswärter, der wäre zu allem befreit gewesen. Ja, gib mir erstmal einen Haufen Schmerzensgeld. Muss erstmal in meine Gemeinde eintreten. Oder egal was, der hätte es gemacht. Aber nein, das Einzige, was sie sagen, ist, glaube an den Herrn Jesus. Auch hier ist nicht die Taufe Voraussetzung, um Christ zu sein, um gerettet zu werden. Dazu reicht allein der Glaube an Jesus. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Und das ist ein Versprechen, das wir eins zu eins auf uns übertragen können. Glaubst du an Jesus? So schön, dann bist du gerettet. Und wie ist es jetzt mit dem zweiten Teil dieses Verses? Und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft? Gilt das immer für jeden, so wie der erste Teil des Verses? Gilt das für jeden, der zum Glauben kommt? Wäre schön, oder? Ich verstehe es so. Paulus und Silas geben in dieser speziellen Situation, dieser speziellen Person, dieses Versprechen. An anderer Stelle heißt es, dass Silas ein Prophet war. Er hat eine prophetische Begabung. Ich glaube, Gott hat ihm das hier in dieser Situation aufs Herz gelegt, ihm das zu sagen, weil das so sein wird. Und vielleicht gibt Gott dir auch dieses Versprechen. Dann halte daran fest. Halte daran fest, auch wenn es nicht von heute auf morgen geht. Aber ich sehe keinen Anhaltspunkt, dass wir das allgemein auf jede Familie, jede Hausgemeinschaft übertragen können. Aber wir können dafür beten. Und was ich noch interessant finde, obwohl Paulus und Silas sagen, du und deine Hausgemeinschaft wirst gerettet, trotzdem predigen sie der ganzen Hausgemeinschaft, Vers 32. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Das heißt, trotz aller Auserwählung, Vorherbestimmung, inneren Sicherheit, was auch immer, ist es nötig, die gute Nachricht, Gottes Wort, zu verkünden. Und weiter, 33. In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden aus, dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Wow, hier passiert einiges. Das Wichtigste, er lässt sich taufen. Also nicht die Taufe an sich, aber die Taufe steht für die Entscheidung, wir hatten es neulich, ich lebe mein Leben mit Jesus. Ich habe das Leben. Christ sein ist Leben. Also, hier passiert einiges eben. Erstmal holt der Wärter Paulus und Silas aus dem Gefängnis. Und dass die anderen in der Situation keine Ketten mehr tragen und ihre Türen auch offen stehen, die tatsächlich Verbrecher sind wahrscheinlich, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist ihm in dieser Situation, die Zeit mit Paulus und Silas zu verbringen. Hat sich da was getan in diesem Typ? Ja, offensichtlich. Und zweitens, dann versorgt er die Wunden von Paulus und Silas. Drittens, lässt er sich taufen mit allen, die in seinem Haus leben. Das wirft jetzt wieder Fragen auf, die wir am besten übergehen, indem wir schnell weiterlesen. Die sich vielleicht klären, wenn wir weiterlesen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Denn manche Leute nehmen aus Vers 33, er und seine Hausgemeinschaft ließen sich taufen, ja, dann müssen ja wahrscheinlich auch Babys mitgetauft worden sein. Manche sagen, wenn man so eine Position als Wärter Chefwärter da von einem großen Gefängnis ist, hat man ein bestimmtes Alter, wo dann die Kinder mindestens Teenager sind. Finde ich gar nicht mal so ein wichtiges Argument, aber er steht hier ausdrücklich, er und seine Familie oder die ganze Hausgemeinschaft war zum Glauben an Gott gekommen, hatte den Glauben persönlich angenommen. Und nach dem, was ich bisher mitbekommen habe, kann man das nur ab einem gewissen Alter. Klammer zu. Also, die ganze Hausgemeinschaft hat die Predigt von Paulus und Silas gehört. Sie hat Jesus in ihr Herz angenommen, aufgenommen als Herrn. Und genauso war es offensichtlich bei Lydia und ihren Mitbewohnern, die zum Glauben gekommen sind, sich haben taufen lassen. Nur, dass es Lukas nicht jedes Mal ausdrücklich erwähnt, sonst würde das ja sehr lang. Also, es wird gepredigt, Leute kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Also, Christ sein Leben heißt auch, sich taufen lassen. Wenn du dann noch für am Start bist, darfst du dich gerne melden. Aber auch das ist noch nicht das Happy End, sondern es geht wieder mal überraschend weiter. Vers 35. Als es Tag geworden war, schickten die Stadtobersten die Amtsdiener und gaben dem Wärter die Anweisung, lass die Leute frei. Der Gefängniswärter gab Paulus die Nachricht weiter. Die Stadtobersten haben mich angewiesen, euch freizulassen. Ihr dürft das Gefängnis verlassen. Der Friede Gottes begleite euch. Aber Paulus sagte zu den Amtsdienern, man hat uns ohne ordentliches Gerichtsverfahren öffentlich verprügeln lassen. Dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht. Dann hat man uns ins Gefängnis geworfen und jetzt will man uns heimlich fortschicken? Ja, das kommt nicht in Frage. Die Stadtobersten sollen herkommen und uns persönlich aus dem Gefängnis hinausführen. Ja, Christen sind dankbar. Pfadfinder sind genügsam. Christen sind bescheiden. Aber als Christen wissen wir auch, was unsere Rechte sind und wir dürfen auch dazu stehen. Wir müssen uns nicht für dumm verkaufen lassen. Paulus und Silas, die haben das römische Bürgerrecht. Und als römischer Bürger darfst du nicht einfach ausgepeitscht ins Gefängnis geworfen werden, ohne ein Verfahren. Wer das macht, der muss mit herben Strafen rechnen. Deswegen sagt Paulus, so billig kommt ihr mir nicht davon. Ihr müsst schon selbst Verantwortung übernehmen für euren Mist. Und ich bin mir sicher, das war eine gute Lektion für diese Verantwortlichen, für diese Stadtobersten. Die werden nicht mehr so schnell jemand ohne Urteil öffentlich oder verprügeln und einsperren lassen. Und das könnte auch im Sozialen Auswirkungen gehabt haben, wenn sie da was gelernt haben. Also Christ sein Leben, das hat auch die Sozialen, das hatten wir vorhin. Okay, und so setzen sich Paulus und Silas eben für ein gerechtes Gerichtssystem ein, könnte man sagen. Aber schauen wir, wie die Situation endet, um dann auch zum Ende zu kommen. Vers 38. Die Amtsdiener meldeten das den Stadtobersten. Die waren sehr erschrocken, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht besaßen. Sie kamen selbst und baten um Entschuldigung. Dann führten sie die beiden aus dem Gefängnis hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Zumindest haben sie sie höflich gebeten, die Stadt zu verlassen. Nicht in Kapitel 4, wo sie nach dem Befreien aus dem Gefängnis dann die fortgejagt haben. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass Paulus und Silas, wenn sie in der Stadt bleiben, dass irgendwie der Mist, den sie gebaut haben, doch noch auf sie zurückfällt, auf diese Stadtobersten. Deswegen bitten sie, bitte geht hier raus, geht woanders hin. Und jetzt die Frage, was tun die beiden, wo sie darum gebeten wurden? Vers 40, letzter Vers. Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sich die Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. Erstmal ist es ihnen wichtig, die frischen Christen, die junge Gemeinde in Lydias Haus zu ermutigen, zu stärken. Das ist ihre Priorität. Das heißt, Gemeinde ist ihnen wichtiger, als was die Behörden sagen. Aber dann stehen sie auch nicht auf und versuchen nur rumzustänkern nach dem Motto, ja, jetzt bleiben wir erst recht und verlassen nicht die Stadt. Wir haben das Recht, hier zu sein. Sondern sie gehen dann auch. Und Christ sein Leben bedeutet also, scheint mir hier, die Gemeinde und ihr gesundes Wachstum ist mir extrem wichtig. Ich muss aber auch bei den Behörden nicht unnötig negativ auffallen. fassen wir nochmal zusammen. Christsein-Leben hat mindestens folgende Aspekte, die wir eben hatten. Erstens, es lohnt sich, zu Gebetstreffen zu kommen. Okay, das sollte ich vielleicht nicht so allgemein sagen, wollen ja keinen Druck aufbauen. Sagen wir erstens, es ist nicht undenkbar, dass ein Christ mal zu einem Gebetstreffen geht. Und in letzter Zeit haben wir auch gesehen, dass bei den Gebetstreffen, Sonntagabend, Freitagabend, wir ganz viel an Gebetserhörung erlebt haben. Wir hatten viele Gebete, wofür wir gebetet haben und Gott hat Wunder getan. Klammer auf, haben wir auf dem Fadi-Lager, da können wir euch später noch mehr erzählen, als kein Wasser mehr auf dem Platz war und es so sein gesagt wurde, wenn das Wasser nicht wieder repariert werden kann, das fließend Wasser, dann müsst ihr das Lager morgen abbrechen. Da wurde gebetet und Gott hat ein Wunder getan. Also es lohnt sich, zu Gebetstreffen zu kommen. Was neben dem mich auf dem Lager noch bewegt hat, das muss ich noch erzählen. Haufen an Bewahrung können wir auch noch was erzählen später. Und vor allem, dass eine ganze Reihe tiefer Gespräche stattgefunden hat von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen, wo man wirklich merkt, die wollen Christ sein Leben. Jesus als Herrn, nach seinem Wort leben. Und das ist richtig gut und hat Auswirkungen. Also, und wie sich Jesus dann auch zu seinen Leuten stellt. Richtig ermutigend. Also nochmal, was heißt Christ sein Leben? Erstens, ich glaube an Jesus als meinen Herrn. Ich lebe meinen Glauben. Ich lasse mich taufen. Christ sein Leben heißt, dass das geistliche Leben Priorität über dem Sozialen hat. Es heißt, im Auftrag und in der Autorität von Jesus Christus leben. Christ sein Leben heißt, Gott in allem zu loben und zu danken. Jesus wirklich den Herrn sein zu lassen. Und schließlich heißt Christ sein Leben, seine Gemeinde, Gottes Gemeinde ist mir wirklich wichtig. Und wenn ihr wollt, auch noch nicht unnötig bei den Behörden auffallen. Wir beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns ermöglicht, Christsein zu leben und dass du uns in deinem Wort so viele wertvolle Beispiele gibst von Leuten, die zum Glauben gekommen sind. Ermutigen Beispiel. Leute aus einem ganz krassen Hintergrund, der so anders ist als unsere, aber Leute, die auch ganz normal im Berufsleben standen und dich dann kennengelernt haben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, jedem Einzelnen, der vielleicht noch nicht im Glauben steht, noch nicht in der persönlichen Beziehung zu dir steht, vielleicht ja einen Schritt davor, hilf ihm, diesen Schritt zu gehen. Oder wo noch Vorbehalte sind, diese abzulegen und den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn wir schon mit dir leben, dass wir weiterkommen, dieses Christsein auch wirklich zu leben. Danke, dass wir das nicht alleine müssen, sondern dass du uns dafür in die Gemeinschaft der Gemeinde gestellt hast. Hilf uns, uns da gegenseitig zu begleiten, zu ermutigen und zu stärken. Danke dafür in Jesu Namen. Amen.